Meine erste ESE, ein Fazit. Hi, hier ist Georg und ich war zum ersten Mal auf der ESE. Diese hat diesmal in Brüssel stattgefunden und es war sehr spannend. Das hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Los ging's. Ich werde jetzt einfach mal so schrittweise durchs Programm gehen, das ich besucht habe. Ich bin am Donnerstag angereist und kam zuerst, meine erste Vorlesung war wieder von Josette Camilletti. Jöran war ja auch dort und hat natürlich mich gleich gefragt, warum ich überhaupt mir sie nochmal antue, da er ihren Berlin-Vortrag auf dem VDZE ziemlich langweilig fand. Aber ich fand das natürlich umso spannender, weil sie ja schon in Berlin angekündigt hat, dass bestimmte Sachen sie noch zusätzlich dort einbringen will. Zum Beispiel, sie hat jetzt in der Zwischenzeit ihre Umfrage, die sie bei Roots und anderen Facebook-Gruppen gepostet hat, ausgewertet. Und das ist zum Beispiel ganz interessant gewesen. Ja, und außerdem finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich mag ja MTR. Und sie, wenn man sie jetzt schon ein paar Mal gehört hat, dann hat man natürlich eine gut, sind bestimmte nicht alle Sachen neu und so ist man vielleicht auch nicht so gelangweilt von dem Ganzen. Ja, jedenfalls sehr spannender Fakt. Sie hat jetzt zum Beispiel bestimmte Produkte auch angesprochen, wie zum Beispiel das relativ beliebte Terrakal. Relativ beliebt, sage ich, weil in ihrer Umfrage ist das relativ häufig benutzt worden. Und das Problem von Terrakal ist, dass es ja, oder das Gute, dass es ja lichthärtend ist, aber anscheinend, wenn man sich das anguckt, ist es ja immer, dass die Probleme, wie die Wasseraufnahme von dem Material ist, nämlich da ist ja anscheinend doch MTA drin und nicht nur Calciumhydroxid, das war ja auch immer ein bisschen verwirrend. Und anscheinend schneidet das gar nicht so gut ab, wenn es denn darum geht, Calciumhydroxid frei, um die Calciumhydroxidfreisetzung, weil einfach dadurch, dass es schlicht gehärtet ist, gar keine große Wasseraufnahme mehr stattfindet. Das ist sehr interessant. Also man kann im Prinzip als Fazit sagen, dass sie hat es natürlich immer nie so direkt gesagt, aber die Benutzung von Terrakal gar nicht so empfehlen kann, was eine interessante Sache ist. Und natürlich hat sie auch auf der IDS im Rahmen ihrer Umfrage, die hat sie unterteilt, einmal hat sie Zahnärzte befragt und einmal die Hersteller, auch verschiedene Hersteller auf der IDS besucht, zum Beispiel hier Dentsply natürlich mit und hat dann immer natürlich auch die Personen, die sie besucht hat, einfach um Statements zu ihrem Material gefragt. Also zum Beispiel, dass das ProRoot von Dentsply, das ja fast unverändert seit 20 Jahren ist, die besten wissenschaftlichen Ergebnisse hat und am meisten untersucht wurde von allen Materialien. Sie war bei Anglos, die natürlich immer sagen, das ist günstiger. Und die haben ja auch, wie gesagt, mit HP ein neues Material, das sogar auf Bariumsulfat verzichtet. Sie ist ja kein Fan von Bariumsulfat. Sie ist ja der Meinung, man sollte Bariumsulfat frei arbeiten im MTA, aber ist ja fast ein Thema für sich. Ja, natürlich wird immer bei, wenn es um MTA geht, mittlerweile das Biodentin von Septodont erwähnt. Das wird sehr oft sehr positiv aufgenommen, also kann man wahrscheinlich uneingeschränkt nehmen. Neue Materialien wie diese ganzen Turtelfell-Sachen, die heißen in Europa Turtelfell, Biokeramiken, funktionieren anscheinend auch, egal unter welchem Namen sie verkauft werden. Da gibt es ja, je nachdem, für den asiatischen Markt heißt es iWound, für den amerikanischen Markt Endosequence. Interessant war, dass auch andere Materialien, die mir gar nicht so bekannt waren, erwähnt hat, zum Beispiel ein Bio-MTA, man darf das natürlich nicht verwechseln mit dem Bio-MTA Plus von einer anderen Firma, das noch so eine Gelphase drin hat, das Washout-Resistenz, also das ist schwieriger, das auszuwaschen. Natürlich war sie auch bei Harvard. Harvard hat ja auch, ist ja eine Berliner Firma, die auch MTA haben in Kapselform. Und wie gesagt, bei Bisco war sie auch der Hersteller vom Terrakal und die finden natürlich ihr Material super, dass es lichthärtend ist und lustigerweise hat sie ja auch eine quasi so ein bisschen den Preis untersucht und da ist natürlich pro Dosis schneidet Terrakal natürlich sehr gut ab. Bei Cercamed war sie natürlich auch. Und die haben natürlich das MTA Plus und das Bio MTA Plus als Materialien mit Nanopartikeln drin. Nanopartikel sind ja eigentlich in Deutschland ein bisschen verpönt, aber wahrscheinlich kann man dadurch natürlich schön die Oberfläche erhöhen und das Härte bindet schneller ab. Denn auch etwas, was mir nicht so klar war, ein Hersteller, Marushi, ich weiß nicht, ob die aus Japan kam, die haben auch einen premixed biokeramischen Sealer, der auch relativ schnell abbinden soll. Ja. Dann gibt es natürlich das klassische Mezem, die Schweizer, das ist ja fast schon ein Urgestein auf dem deutschen Markt, weil die somit die ersten waren, die eine MTA oder zur PruRoute eine MTA-Alternative auf den Markt gebracht haben, ohne jede röntgenopaken Zusätze. Obwohl es natürlich immer schwierig ist, komplett ohne röntgenopaken Zusätze zu arbeiten, weil. Aber wie soll man sagen, man will es ja eigentlich auch sehen auf dem Röntgenbild. Und was man nicht sieht, kann man vielleicht, da gibt es ja Leute, die sagen, dass man das vielleicht nicht abrechnen kann. Dann von Micromega und Aceton gibt es MTA-Kapseln. Micromega hatte ich eigentlich noch nie so wirklich auf dem Schirm. Und dann gibt es noch ein New Smile, was auch nochmal so einen Washout-Schutz hat und anscheinend preis-leistungsmäßig relativ günstig sein soll, aber es, wie ich es verstanden habe, primär auf dem amerikanischen Markt erhältlich. Genau, sie hat einen Preisvergleich mit allen Produkten gemacht und da als Dosis 0,3 Gramm festgelegt. Lustigerweise, ich hatte ja 2015 auch mal einen MTA-Preisvergleich gemacht und da bin ich ja, habe ich dann mich im Prinzip auf die kleinste verfügbare Dosis bezogen, die ja 0,14 Gramm war. Damit man das so ein bisschen besser vergleichen kann. Außerdem habe ich festgestellt, 0,14 Gramm reicht lustigerweise auch bei 0,3 Gramm. Ist ja diese Mezen-Variante. Und da bleibt super viel Material übrig. Sie sagen zwar immer, dass das für 2 bis 3 Anwendungen gilt, aber diese Kapseln sind sehr schlecht verschließbar. Aber das Interessante bei Ihrem Preisvergleich, und ich glaube, ich muss selber mal einen machen, war natürlich ganz vorne als günstigstes, ich hatte es schon erwähnt, Terakal, weil man das natürlich theoretisch gut dosieren kann, denn natürlich das MPA Plus von Cercamed, gefolgt von Medsem, obwohl ich glaube, wenn man die große Packung nimmt, sie hat jetzt die kleine Packung genommen, würde sie, glaube ich, nochmal ein bisschen unter dem oder näher an den MTA Plus Preis rankommen. Und genau, und dann kommt wieder Cercamed Mezem und interessanterweise jetzt bei 0,3 Dosis sogar das FKG Total Fill Putty. Ja, und wenn man es aber auf Gramm rausnimmt, und das ist dann auch wieder, da meinst du gleich, auf Gramm kann man es eigentlich nicht ausrechnen, ist sogar das Biodentin hat ganz gut abgeschnitten. Ich habe ja selber auch mal einen Preisvergleich pro Gramm gemacht und ich bilde mir ein, dass dort eigentlich das Mezem wieder am günstigsten war, was hier bloß an dritter Stelle war. Ja. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, auch zu hören, dass sie oder zu sehen, dass sie dann auch Zahnärzte befragt hat. Sie hat ja knapp 130 Zahnärzte erreicht in den Facebook-Gruppen, was eigentlich ziemlich wenig ist. Ich meine, bei Root sind allein 20.000 Leute drin. Und es war ein fixierter Beitrag. Also fast schon peinlich. Aber im Prinzip 30% der Leute waren zwischen 31 und 40 Jahre alt. Mehr Männer als Frauen haben mitgemacht. Lustigerweise haben 3 Leute ihr Geschlecht nicht angegeben. Ja, und im Prinzip, die meisten haben das in Europa ausgefüllt, aber es ist natürlich ganz interessant, wann die, ich glaube, die Frage war direkt, wann sie Trisilikate anwenden. Ja, und im Prinzip ganz häufig bei Pulp Capping, Perforationsreparatur und natürlich bei Wurzelkanalbehandlung. Spannend waren da dann auch, um zu sehen, wer welche Materialien verwendet. Zum Beispiel wurde dann so ein bisschen unter General Dentist unterschieden, Endodontist, Specialist in Other Fields. Und zum Beispiel die Spezialisten aus anderen Feldern haben primär Biodentin verwendet, während die General Dentist primär MTA Plus von Cercamed verwendet haben und die Endo-Leute primär Angulos. Was und das Ganze wurde dann auch so ein bisschen unterschieden, wo in welchem Land bestimmte Sachen populärer sind. Zum Beispiel in Afrika ist ProRoute sehr populär, in Südamerika Angulos, wahrscheinlich weil es aus Brasilien kommt, und auch das Terrakal. Und lustigerweise ist natürlich in Europa eher das ganze Cercamed, die Produkte sind so ein bisschen bekannter. Und das nächste Spannende war natürlich auch, dass er dann auch mal geguckt hat, was gibt es denn für Studien für die einzelnen Materialien? Ja, und natürlich ProRoute MTA hat, da gibt es Tausendes, für Amygdalas gibt es viel Biodentin, Terrakal, da gibt es sogar 2 Studien, ich glaube, eine ist sogar von dir, das iRoute, da gibt es Studien und ja, und viele anderen, da gibt es natürlich noch keine Studien zu. Die müssen noch gemacht werden. Und das war es auch quasi schon mein Fazit für Josette Camilletti. Danach war ich bei Lars Bjørndal, der so ein bisschen darum drüber gesprochen hat, Evidence-Based Vital Pulp Therapies. Ich gebe zu, ich habe mir so ein bisschen mehr unter dem Vortrag vorgestellt. Im Prinzip ist ja ein Konzer anscheinend, dass er natürlich sagt, man muss alles probieren, um die Pulperöffnung zu vermeiden oder sprich die Bakterieninfektion der Pulpe zu vermeiden. Ja, und dann ging es so ein bisschen darum, wie managt man tiefe Karies. Er ist anscheinend so ein bisschen so dieser Zweischritt-Fan, was ich nicht so ganz verstehen kann manchmal, ob es wirklich Zweischritt so effektiv ist, weil mein letzter Stand ist von diesen Zweischritt-Sachen war, dass auch beim zweiten Mal die Chance, die Pulpa zu öffnen, relativ hoch war. Ja, vielleicht kombiniert er, das war aber auch ein Argument von den Leuten, die gerne Karies belassen oder minimalinvasiv Karies exkravieren. Ja. Vielleicht hat er das auch Ganze so ein bisschen kombiniert, dass er sagt, wir belassen vielleicht Karies an Stellen, aber machen es trotzdem schrittweise. Aber er sagt auch, dass zum Beispiel, und das ist ein guter spannender Satz, dass die Pulpa chronisch entzündet sein kann bei tiefer Karies, aber es heißt noch lange nicht, dass Bakterien in der Pulpa drin sind, was ja auch immer so ein Problem ist. Und darauf komme ich ja. Es gibt ja immer dieses Problem irreversible Pulpitis. Da müssen wir dann quasi eine Endo machen, ob das denn alles so stimmt. Und die hat dann auch schöne Fälle gezeigt histologische Bilder, wo natürlich immer gezeigt wurde, dass eine tiefe Karies nicht unbedingt heißen muss, dass da Bakterien drin sind, aber auch natürlich wurden Bilder gezeigt, dass das auch gern mal dort, wo wir gerne eine direkte Überkappung machen würden, auf dem Bereich der Pulpa, dass der irreversibel entzündet ist, also der kleine Teil. Ja, und im Prinzip ist sein Fazit so ein bisschen, dass die schrittweise Karies-Extraversion in tiefen Karies funktioniert. Und einen hohen Evidenzgrad hat, ja, was natürlich sein kann. Und im Prinzip ist sein Fazit aus seinen Studien, die er so ein bisschen mitgemacht hat, dass sobald man eine tiefe Karies hat und eine Pulpa, die, wie soll ich sagen, offen war, hat man nur eine 9%ige Chance gehabt, dass die Pulpa überlebt. Währenddessen bei einer Tiefkaries und keiner öffneten Pulpa, dass es schon wieder 75% fast waren. Ja, man könnte natürlich jetzt argumentieren, und das ist jetzt immer, weil ich ein Fan von dieser ganzen Pulpotomie bin, dass man natürlich sagt, naja, okay, wenn die Pulpa öffnet ist bei einer tiefen Karies, dann gleich auch eine Pulpotomie machen. Ja. Und es ist natürlich immer die Frage, da fast schon ein Spannungsfeld, lässt man Karies und weiß vielleicht nicht, dass es nah an der Pulpa dran ist, oder geht man gleich so ein bisschen aktiver rein. Ja. Ja. Und deshalb ist natürlich sein Fazit auch, dass man auf jeden Fall in tiefer Karies-Fällen die Pulperöffnung vermeiden sollen. Ja, aber ich hatte natürlich mich nicht getraut zu fragen, was jetzt mit Pulpotomie ist in dem Fall. Ja. Interessanterweise hat er dann auch so ein bisschen meine Lieblingsstudie nicht direkt auseinandergenommen. Ich wusste schon vorher, dass das natürlich nicht so klar ist, nämlich diese Aguilar-Lunsford-Studie aus Thailand von 2011, da haben die ja mehrere Sachen zusammengefasst, zum Beispiel die Erfolgsrate von Direct Pulp Capping ist ja dann um die, 75%, und von Pulpotomie und voller und partieller Pulpotomie war es über 99% nach 3 Jahren. Aber es war natürlich alles vorwiegend Kinder, ja, und auch teilweise Traumafälle, deshalb ist die Studie natürlich nicht perfekt. Ja. Und er hat natürlich auch von Stefan Simon einen Fall gezeigt, wo es wirklich um Pulpotomie ging und auch Biotendentin-Fälle, teilweise mit CBDC-Recall. Und im Prinzip dann so ein Fazit dazu gegeben, dass Pulpotomie wahrscheinlich eine gute Variante ist. Nicht nur für junge Patienten, ja, und dass es aber wichtig ist, dass man direkt die Composite-Restauration drauf macht, ja. Aber es ist natürlich noch nicht so ein hoher Evidenzgrad, und das war ja ein bisschen das Thema. Vitale Pulpertherapien, was ist der Evidenzgrad davon? Und wenn man es natürlich rein aus Evidenzsicht sind, ist es natürlich immer schwierig. Besonders dann haben wir ja wieder das klassische Problem, dass wir gar nicht sagen können in irgendeiner Form, welches überhaupt das beste Pulp-Capping-Material ist. Calciumhydroxid wirklich besser, schlechter? Und das ist natürlich immer für uns Kliniker, wenn man so will, super doof. Mein nächster Vortrag war, dann bin ich so ein bisschen weitergegangen, das ist jetzt, hat mich eigentlich nicht primär so groß interessiert, aber es, danach kam Stefan Simon, also bin ich gleich in dem Raum gewesen, von Carious to Apical Periodontitis, State of Current Knowledge, von einer Anka Virchay, die konnte auf jeden Fall gut reden. Und zum Beispiel, interessant war es schon, dass sie sagt, dass die Odontoplasten in der Pulpe im Dentin quasi schon mitbekommen, dass kariöse Biofilme auf der Oberfläche liegen, also nach der ersten Mineralisation, und die dann dementsprechend schon reagieren. Und ich meine, das war dann sehr chemisch oder biochemisch fast schon mit LPS, LTA, wie die alle so reagieren. Und es gibt ja auch Pulpa-Stammzellen, die dann teilweise auch zu Odontoplasten werden können. Jedenfalls hat sie auch so ein bisschen das Ganze angesprochen, so ist jetzt eine irreversible Pulpitis oder eine Pulpnekrosis, ist da dann gleich eine Aufhellung quasi an der Wurzelspitze? Und das ist gar nicht so einfach. Sie hat dann auch immer Fälle gezeigt, die dann auch sich so ein bisschen widersprochen kann. Zum Beispiel, dann haben sie wirklich ein histologisches Bild gehabt von Zahn, der dann gezogen wurde. Weißer Zahn, das ist ja oft dann hier der Ricucci, ist es, glaube ich, der diese Bilder produziert, und da war dann eine Karies dran, aber klinisch hat ja komplett normal reagiert, der Zahn, alles mit dem Zahn, man hätte gesagt, maximal eine reversible Pulpitis, zack, Histo, schön einen kleinen Mikroabzess in der Pulpa gehabt. Und das ist natürlich dann auch immer interessant, weil auch sowas kann dann auch mal eine Art apikale Auffüllung auf dem Röntgenbild auslösen, die uns natürlich, wie soll ich sagen, dann verwirren kann. Das ist ja auch das, was die Iraner geschrieben haben, dass sie auch Fälle hatten, wo so eine auf dem 2D eine apikale Auffüllung sichtbar war und die dann weggegangen ist. Ja. Aber im Prinzip, Stefan Simon kam danach, und Stefan Simon ist, wer das nicht weiß, ist so in Europa der eigentlich Pulpotomie pusht. Der ist Professor in Paris, hat hier gar nicht mal so viel über Pulpotomie gesprochen, ja, sondern es ging um Palpeeling, was ich fast ein bisschen schade finde, ja. Und im Prinzip ist so sein Fazit, warum, was sind die Hauptaufgaben von also in der Endodontie? Und einfach zu verstehen, dass das Wurzelkanalsystem ein Tunnel, und zwar ist ein Tunnel zum Knochen, und den sollte man möglichst vor jeder bakteriellen Kontamination schützen. Ja. Und natürlich bei zeigt er dann so Fälle von partieller Pulpotomie und geht natürlich auf ein spannendes Thema ein, denn im letzten, ich glaube, das war IEJ, International Endodontic Journal, wurde so ein bisschen darüber gesprochen, oder gab es einen schönen Artikel darüber, dass wir eigentlich ein Problem haben mit der ganzen Terminologie. Reversible dürfen wir dann irgendwie Pulpotomie machen und alles Pulpate-Erhaltenes machen, bei einer Irreversible nicht. Dabei sollte man das anders unterscheiden. Ja? Zum Beispiel, und die schlagen eher sowas vor wie eine initiale Pulpitis, eine milde Pulpitis, eine moderate Pulpitis oder eine schwere Pulpitis. Und bei der schweren ist es dann eher Wurzelkanalbehandlung, also es ist wirklich eine Blutung, die man gar nicht stoppen kann, obwohl man sich immer fragen kann, ja, eine Blutung, die man gar nicht stoppen kann. Auf der anderen Seite, es gibt ja immer Möglichkeiten, eine Blutung zu stoppen. Ja. Ob die jetzt so schön sind, ist eine andere Sache, aber angenommen, man spritzt wirklich intrapropal vielleicht was Hochadrenalinhaltiges, oder angenommen, hätte einen ganz schnell abbindendes MTA, also im Prinzip so etwas, was man auf Bohrinseln nimmt, um das zu bauen, was ja ein normales MTA ist. Da ist es super feucht, das kann feucht sein, wie es will, und bindet trotzdem ab. Ja, aber jedenfalls ist bei der initialen und milden Pulpitis eher indirect poultry angezeigt, während bei der moderaten direkt auch Pulpotomie empfohlen wird. Das ist natürlich spannend, ja, weil das so ein bisschen auch dem ganzen, der ganzen Terminologie nicht widerspricht oder neu definieren soll. Ja. Da muss ich dann selber schauen, wie ich das dann quasi bei meinen Fällen machen soll. Aber er hat im Prinzip nicht direkt so über Pulpotomie zu sprechen, sondern eher so um diese ganzen Sachen zu rum. Zum Beispiel, dass es Wachstumsfaktoren natürlich gibt, dass es Zellen gibt, die sich so ein bisschen in, wie soll ich sagen, in Odontoplasten-ähnliche Zellen verwandeln. Und dass das wahrscheinlich auch es davon abhängt, wie viel Dentin freiliegt, weil in Dentin sind die meisten Wachstumshormone, dass dann vielleicht bestimmte Direct-Pulp-Cappings nicht so gut funktionieren, weil das Dentin da einfach fehlt, während wenn man schrittweise vorgeht, da ist dann mehr Dentin vorhanden, da sind wieder Wachstumsfaktoren drin, die dann vielleicht für den Verfolg wieder zuständig sind. Also sehr abgedreht, man kann es dann quasi noch gar nicht so genau sagen, ja, aber auf jeden Fall ist spannend. Oder ich kann es nicht genau fassen, was dann teilweise da gemeint ist, weil ich jetzt zu lange aus der Uni dafür raus bin, um jeden Growth-Faktor genau zu verstehen. Aber im Prinzip, was spannend war, dass er sagt, man sollte nicht mehr von Dentinbrücke sprechen, sondern von einer mineralisierten Brücke. Ja? Und das ist natürlich interessant. Und dass man das quasi genauer untersuchen muss. Und sehr spannend war auch ein Fall, den er gezeigt hat, also ein Laborfall, wo wir keine Fotos machen durften. Aber da ist Folgendes passiert, da wurde ein so bioaktives Material genommen, dass die ganze Pulpa sich damit gefüllt hat, mit einer Dentinbrücke oder Reparationsmaterial, sodass wir vielleicht so gar nicht mehr Wurzelkanalbehandlungen machen müssen. Natürlich ist es ja eine Kalzifikation, was ja alle Endodontologen in irgendeiner Form hassen und immer das Standardargument gegen jede Art von Pulpotomie ist, weil es kalzifiziert, obwohl andere dann immer wieder sagen, ja mein Gott, die Endo-Jungs sind so gut, die kommen schon damit zurecht, durch die kalzifizierten Kanäle zu gehen. Ja, das war im Prinzip dann auch schon für mich der Donnerstag. Freitag ging es dann bei mir weiter und da habe ich mir vormittags über den Tag verteilt so ein bisschen den Industrie-Overkill mal gegeben. Ich war dann morgens bei FKG, Gilberto Di Belian hat über den Shaper gesprochen und ich mag ja den Shaper, hat dann auch mal wieder unterstrichen, dass es wichtig ist, dass man den auch in Verbindung mit dem Finisher benutzt, weil das Sinn macht. Und es ist natürlich am Ende bei so einer industriegesponserten Lecture, ist natürlich klar, dann hat man natürlich Bock, das zu benutzen, weil das alles so logisch klingt. Und nach Gilberto ging es zum eigentlich absoluten Highlight der ESE. Ich habe es schon im Blog geschrieben. Yoshi Teruyashi. Alter Falter, der hatte eine Power auf der Bühne. Also ich meine, Japaner sprechen ja allgemein super, super schlechtes Englisch. Man muss es einfach mal sagen, Japaner zu verstehen, ist super, super doof. Das hat ja Trope schon gesagt, weil die haben ja schon lange vor uns Revaskulationsbehandlung gemacht, bloß keiner hat die Japaner verstanden. Und dementsprechend war das natürlich immer doof, wenn die mal was geschrieben haben. Aber jedenfalls ist er, Yoshi, ja bekannt dafür, dass er alle Instrumente nicht chirurgisch entfernt. Ja, und das sind seine drei Gründe, warum er das so macht. Erster Grund, und das ist auch schon lustig, er fragt jeden Patienten, ob er das chirurgisch haben möchte oder nicht chirurgisch, und alle antworten immer, sie wollen keine Chirurgie. Logisch. Dann sagt er eiskalt, und das muss nicht auf der Zunge zählen, dass er $840 für ein Instrument-Removal verlangt. Nämlich, wenn er kein Geld damit verdienen würde, würde ich es ihm auch keinen Spaß machen. Und es ist natürlich in seinen Augen eine sehr vorhersehbare Prozedur. Ja. Und er hat dieses Jahr schon 33 Broken Files entfernt und hat eine 100% Erfolgsrate in nicht-chirurgischer Entfernung seit 2001. 2001 musste er seinen letzten, chirurgische Entfernung machen. Und es ist, so ein bisschen hat er darauf angesprochen, obwohl es dann immer großkotzig klingt, das ist natürlich eine reine Mentalitätssache, sagen zu selbst. Trubinjat sagt, dass wenn er selber ein Instrument abbricht, bekommt das nicht raus. Ja. Und aber wenn jemand anders ein Instrument abbricht, dann bekomme ich es raus. Dann bin ich auch so ein bisschen selber der Held. Und das sind einfach psychologische Faktoren. Und dann hat er so lustige Tipps gesagt, dass man, wenn man so einen starken Fall hat oder so einen schweren Fall hat, dass man eben jeden Tag auf jeden Fall früh aufstehen muss, um viel, viel fitter zu sein. Ja. Und dann schreibt er natürlich, genau, weil er auch so ein bisschen da forscht, wie man es am besten entfernt, so ein Instrument. Und sobald man sehen kann, ist es für ihn einfach, was natürlich immer eine krasse Ansage ist. Du kannst das Instrument sehen, das ist einfach. Aber im Prinzip so ist so ein bisschen das Fazit. Auf der Endkurvatur arbeiten, das muss so ein bisschen erst trocken arbeiten, nur pulsartig. Und dann muss man das erst lockern. Wenn es so ein bisschen hin und her tanzt, dann einfach Editor A rein, nochmal rein und dann springt das raus. Harte Ansage. Aber er kann sich, was heißt, er ist ein super guter drin. Es gibt eine Ausnahme, dass wenn das Instrument größer als 4,5 mm ist, bekommt man es nicht mit Ultraschall raus, sondern da braucht man einen Loop. Ja. Und dann immer die klassische Frage, woher weiß ich, dass das Instrument so groß ist? Ja, du brauchst einen Cone Beam, also CBTC. Und wenn du kein DVT hast, musst du dir eins kaufen. Punkt. Ja, und dann wird es natürlich noch spezieller. Zum Beispiel, wenn so eine Feile 3,1 bis 4,4 mm lang ist und die Kurvatur größer als 30 Grad ist, dann hat das natürlich länger gedauert, die Entfernung. Und es ist natürlich sehr spannend, wie genau das Ganze ist, wo man ansetzen muss. Und er hat dann auch bestimmte Laborexperimente zum Thema gemacht und rausgefunden, wie lange bestimmte Instrumententfernungen brauchen. Das ist zum Beispiel, sobald 60 Grad sind, dass irgendwie 109 Sekunden braucht, bei 45 Grad 400 Sekunden. Also schon abgedreht. Lustigerweise, und das ist natürlich auch gleich wieder ein bisschen schade gewesen, ist ja immer das Argument, wenn wir es bypassen können, ist es doch vielleicht genauso gut. Ja? Da hat er eine Studie von 1975 zitiert, die natürlich vielleicht nicht mehr so aktuell ist, wo genau das gemacht wurde und dann Nachteile dadurch entstanden sind. Und deshalb sagt er, dass man das Ganze immer probieren sollte zu entfernen. Und er hat natürlich selber so ein Entfernungsset gemacht und gleich gesagt, ja, der Tipp, der dabei liegt, die Ultraschallspitze ist natürlich viel zu dick, die muss nochmal angespitzt werden, deshalb liegt auch ein Brownie dabei und am besten so dünn wie möglich. Und das ist auch interessant, das ist ja einfach nur ein Instrument, das nicht beschichtet ist, keine Struktur, sondern glatt und nur eine Spitze hat und mit der Spitze arbeitet. Und dann erweitert er teilweise mit modifizierten Gates-Glidden-Bohrer die Kanäle und hat natürlich auch gleich das Argument gemacht, okay, das Ding ist 1 mm breit, ist das jetzt viel oder nicht? Und hat dann Proper-Taper-Next-Pfeile verglichen, die natürlich auch ganz schön dick ist. Und interessanterweise sind so kleine Tipps, die er dabei sagt, dass man die natürlich nicht in Uhrzeigersinn darf sie sich drehen, weil die meisten Pfeilen drehen ja im Uhrzeigersinn, man muss gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit auch man gleichzeitig die Pfeile so ein bisschen locker. Und ja, auf YouTube hat er sogar mal ein Video gezeigt, wie er nur mit so einem modifizierten Gates-Bohrer durch diesen Unscrewing-Effekt so eine Pfeile gelockert hat. Also echt Wahnsinn. Und ich meine, am Ende ist so ein bisschen das Fazit, man muss, glaube ich, mal selber einen Yoshi-Kurs irgendwie besuchen. Ich weiß, in den USA und Tokio hat er welche. In Europa habe ich jetzt noch nichts gesehen. Und vielleicht muss man sich auch mal das System kaufen. Ich meine, ein bisschen doof ist, dass es kein System ohne Yoshi-Loop gibt. Das wäre doch mal ein interessantes, wie soll ich sagen, Proposal. Nämlich gerade alle Frag-Mover-Leute brauchen ja nicht unbedingt den Yoshi-Loop. Also das war auf jeden Fall das Highlight. Ich war dann weiter, dann nochmal bei ein paar industriegesponserten Lectures und da also jetzt einfach bei Mani, VDW und Micromega. Bei Mani war Peter Kiefer, sogar ein Deutscher aus Stuttgart, der so ein bisschen über dieses Silk-System gesprochen hat. War ganz interessant. Ich war am Mani-Stand, ich habe ja das vorher nie so wirklich mir angeguckt. Aber interessant, die haben so Gutta-Percha-Remover-Instrumente, die so ein bisschen sich da reinfressen und durch Überhitze das ein bisschen entfernen. Die muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Diese Mani Silk Fires, die sahen auch interessant aus. Und ich habe mir auch mal einen Tipp von Antonios Chantoris bekommen, der Grieche, dass ich auf jeden Fall anstatt von VDW C-Pilot-Pfeilen die Mani D-Finder benutzen soll. Die muss ich mir auf jeden Fall mal bestellen. Den hat Gassan Jared, oder Jared, der Erfinder von Reciprok im Prinzip, oder der Mann hinter Reciprok, über Reciprok Blue gesprochen. Und im Prinzip ist natürlich auch so, weißt du, morgens war ich bei Debelian, dir natürlich, dann bist du so ein bisschen brainwashed und willst den FKG Shaper haben. Und es gab natürlich auch eine Probe vom FKG Shaper, nicht, dass es mir was bringt. Und dann will man eigentlich Reciprok Blue ausprobieren. Ja? Ich meine, ich fand ja die ersten Reciprok-Instrumente ziemlich doof. Ja, irgendwie, und ich sag mal, an diesem dicken Taper hat sich immer noch nichts geändert. Aber im Prinzip sagt er halt, man kriegt alles dahin. Und es ist natürlich faszinierend, wenn er Videos zeigt, also nicht von ihm, von Sergio Nicola, wo er denn in eine MB2 nur ein Reciprok Blue reingeht, ohne Gleitfahrt, ohne irgendwas. Und das funktioniert. Ist natürlich geil. Also muss man klar sagen. Also ich verwende ja noch relativ viel Zeit mit Handfeilen. Und da denkt man sich auch schon so ein bisschen so, ist es effizienter? Natürlich, was ich immer nicht verstehe. Bei denen wirkt es dann immer so fix und über diese ganzen Irrigation sprechen sie natürlich nicht. Und man hätte sie fragen können, aber ja. Ich habe mal so einen fiesen Kommentar mitbekommen von einem, der bestimmt nicht namentlich genannt werden will, dass der Gassan gar nicht so ein guter Kliniker ist, wie man denkt, sondern eher intern wird da nicht so empfohlen, was natürlich ein bisschen fies ist. Da könnte man fast sagen, na gut, dass er Reciprok erfunden hat, damit alles leichter geht. Ist natürlich sehr, sehr fies, aber immer interessant, vielleicht mal so eine so Endo-Klatsch und Tratsch zu hören. Und ich bin dann gleich auch im Raum geblieben, habe mir Micromega angeguckt. Ein Walid Neme hat das erzählt. Und das ist natürlich lustig. Bei dem ging natürlich auch alles mit den rotierenden Pfeilen und die sind so toll und man braucht eigentlich nur zwei Pfeilen, so ein Intro-File und so eine andere Pfeil des Restes und Revision kann man damit auch machen. Ich war dann auch am Micromega-Stand und manchmal habe ich das Gefühl, sind Franzosen irgendwie schwierig. Das ist ja eine französische Firma und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es schon der zweite Tag ist, aber der Typ hat auf jeden Fall keinen Bock mehr gehabt. Und ja, und die Pfeilen waren jetzt okay. Also ich meine, es ist immer schwierig. Ich bin ja so ein bisschen alles vorbiegbare Pfeilen gewohnt oder sehr flexible. Und wenn mir jetzt jemand was anderes hinstellt als eine Controlled Mammi-Pfeile, wie zum Beispiel die HyFlex oder der Shaper ist jetzt auch nicht Controlled Mammi, aber der ist auf jeden Fall sehr leicht biegbar, dann ist es immer schwierig für mich. Oder der, wie soll ich sagen, die Pfeile hat es immer schwer. Da könnte dann wieder Reciprok Blue, die ja so ein bisschen vorbiegbar ist, bessere Karten haben. Aber das muss ich mal in Zukunft genau mir angucken. Das Ende des quasi abends Tages war dann auch ein lustiges Highlight fast schon wieder. Und zwar ein Monty Duggal aus Leeds, glaube ich, hat einen super Vortrag gehalten über Autotransplantation. Ja, und im Prinzip hat er, also konnte er richtig gut reden. Ja. Und sein erstes Eintrittsthema war irgendwie, Replantation funktioniert nicht, was natürlich immer voll der Schlag ins Gesicht für jeden Traumatologen oder Zahnarzt ist. So nach dem Motto, wenn ihr replantiert, so ein Zahn replantiert, wenn der ankommt in die Praxis, in 8 von 10 Fällen funktioniert das nicht. Boom. Ja. Ja, und so ein bisschen, warum funktioniert es nicht? Weil man sich immer vorstellen muss, wie läuft so ein Trauma ab? Und dann hat er so ein bisschen als noch dazu gesagt, dass jeder Student in England immer weiß, weil es da eine NHS-Kampagne mal gab, was musst du machen, wenn ein Zahn irgendwie rausfällt? In Milch legen. Ja, aber so ein Zahn fliegt ja nicht magischerweise auf dem Spielplatz aus dem Mund direkt in Milchglas, sondern landet erstmal im Sand. Dann gibt es erstmal Panik, dann wird erstmal der Zahn gesucht. Und dann sind das mindestens schon 3 Minuten bis 5 Minuten vergangen. Und dann wird er dann noch so angefasst, dass nicht nur die Krone angefasst würde, sondern die ganze Wurzel. Und am Ende kommt es wahrscheinlich auch noch zu dem ganz einfachen Punkt, dass Ja, wie soll man sagen, dass sich denn eher lange noch gestritten wird, ob es Haar- oder Vollmilch ist oder Biomilch sein soll. Effektiv dauert es ewig, bis der Zahn wirklich trocken gelagert ist. Und obwohl es eigentlich immer heißt, unter einer Stunde hat er eine gute Prognose. Ja, Dry Time vermeiden. Also 7 bis 3 Minuten Dry Time sind tödlich. Und ja, und dann gibt es natürlich Replacement Resorptions, dass das Dentin denn vom Körper quasi angebrochen ist. Ich meine, wenn das Desmodont nicht mehr vorhanden ist, ist das klar. Und dann fällt der Zahn quasi wie ein Milchzahn aus. Und nicht den zu replantieren, bringt natürlich, hat natürlich noch viel, viel mehr Probleme. Ja? Somit ist er schon dafür, die zu replantieren, aber ja, man muss mit einer Ankylose rechnen und Ankylose heißt, dass das Risiko für Infraokklusion sehr hoch ist und Infraokklusion ist richtig schlecht long-term für das Kind, weil das Wachstum da einfach nicht mit der Zahn wechselt, so, als hätte man da ein Implantat reingemacht. Und der Knochen geht dann teilweise auch verloren, was ja viel spannender ist. Der hat es dann direkt aufgeklappt und gezeigt, dass der Knochen und deshalb müssen ankylosierte Zähne nach der Implantation dekoroniert werden. Er hat dann auch geschrieben, warum die dekoroniert werden und es ist im Prinzip hat das dann interdentate Fibers genannt, die wichtig sind, dass sich die dann quasi über das Gewebe wächst, dann über der dekoronierten Stelle zusammen und dann wächst das alles schön mit. Und dann geht es natürlich los mit Autotransplantation, also Sachen, mit denen ich mich sehr beschäftige zurzeit. Ich glaube, es gibt, glaube ich, nur ein Buch auf dem deutschen Markt von Philippi dazu und dann ein Quintessenz-Buch aus Anfang der 2000er zu dem Thema und das war's. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber Autotransplantation hat eigentlich nur Vorteile. Ich meine, es geht, das ist ein natürlicher Zahn, bei heranwachsenden Leuten hat man keine andere Chance. Es ist knocheninduktiv, die Gingiva wächst mit, man kann es kieferorthopädisch bewegen und im wachsenden Patienten ist das das Einzige, was wirklich irre und im Prinzip also Wurzelwachstum hat, weil das Ziel ist ja, dass es eine Reversion gibt, der Pulpa und auch keine Ankylose, das ist ja immer das Ding, es ankylosiert, das ist ja mal die Hauptdiskussion. Wir hatten sogar letztens in der Praxis eine Diskussion mit einer MKG-Lerin, weil wir das direkt vorgeschlagen haben, weil es auch bei ausgewachsenen Patienten war das und dann war gleich das Moment, das ankylosiert doch, das funktioniert nicht, ich nehme gleich eine Platte auf und ich mir denke immer so, Mann, Leute, Chirurgen sind manchmal sehr eingeschränkt. Ja. Und er hat ja natürlich super Fälle gezeigt, wo er Prämolaren transplantiert hat. Denn teilweise immer nur bei Kontrollvisits Zingulum genannt, also quasi den zweiten Höcker nach und nach weggeschliffen haben, ohne was zu machen. Teilweise mussten ja auch Wurzelkanal behandelt werden. War gut. Danach habe ich mir dann noch irgendwie Tooth Discoloration angefangen. Aber ehrlich, das war dann so langweilig, dass ich dann einen Kumpel bei Septodont besucht hat. Auch wieder meine, deshalb war Freitag so ein bisschen mein Industry-Lecture-Tag. Ja, von Tilda Maschke gab es, der hat im Prinzip über die Septodont-Produkte gesprochen, dass der Sealer ziemlich wohl funktioniert, dass Biodentin funktioniert. Also alles, ich weiß nicht mal fies, alles, was wir schon wussten. Aber es ist immer noch mal gut zu hören. Ja, und das war's dann schon quasi für den Freitag. Die nächste IESE wird übrigens am 12. bis 14. September 2019 in Wien sein. Also auf jeden Fall ein Datum, das man sich schon vormerken muss, weil es schon spannend. Ja. Ich war dann am Samstag, wusste ich erst vormittags nicht so richtig, wohin ich gehen soll, weil im Prinzip gab es da mehrere interessante Sachen, aber ich habe mich dann doch zum Symposium für Dentin und Microcracks entschieden, was schon spannend war. Dann ging es nur um Microcracks, quasi so ein bisschen das Hauptargument gegen Reziprok, dass man quasi sagt, Reziprok ist doch super schlecht, weil Microcracks passieren oder die Microcracks passieren. Das Risiko für Microcracks ist da am höchsten. Und es war sehr spannend. Der Yassan Garrett bei VDW hat ja schon gesagt, das mit Microquacks ist Quatsch. Und die hatten interessante Studien. Ich meine, ACTA, Marcelo Coelho und Gustavo de Dois haben dann Studien gezeigt. Eine der spannendsten war, dass sie natürlich an Kadavern Mikro-CDs machen konnten, also Block-Dissections natürlich gemacht und Sachen mit Reziprok aufbereitet und das dann sich dann angeguckt, weil es natürlich relativ naturnahes Setting ist. Obwohl der Hegai Shamish gleich erwähnt hat, als er sich so bestimmte Slides angeguckt hat, schaut euch mal das da an und das da, ich sehe keinen Unterschied vor- und Nachwurzelkanalbehandlung. Das heißt, manche Kanal Lumen waren so groß, dass die R25, die benutzt hatte, wo ich mir immer dachte, so, was wollt ihr mit dieser doofen Pfeile, warum nehmt er nur die, gar nicht die Dentinwellende berührt hat, was wieder ein Argument dafür ist, dass man dann doch ein bisschen mehr aufbereiten muss, was ja immer noch sehr überstritten ist. Ja, aber, und dass deshalb vielleicht gar keine Microcracks reinkommen konnten. Aber Ende vom Lied ist, ich glaube, das mit Microcracks ist komplett gegessen. Viel, also sehr akademisch, much ado about nothing. Ich habe es mir dann auch nochmal erklären lassen. Das Problem ist ja, selbst wenn wir 15 Mikro genauen Scanner haben, ja, Mikro-CT, ist das nächste Problem, dass ein Voxel ja 15 mal 15 mal 15 haben. Also ein Crack muss also schon mal im Prinzip über 45 Mikro groß sein, damit wir den überhaupt registrieren. Und das absolut abgedreht wird es bei den Cracks, dass es die natürlich bei trockenen Zehen vorkommen. Und deshalb muss man die immer feucht scannen. Und viel lustiger, gibt es anscheinend eine neue Studie von Tina Rödig aus Göttingen, wo sie genau das gemacht hat, erst trocken gescannt und dann nochmal feucht gescannt und dann sind die Cracks teilweise sogar verschwunden. Warum? Wahrscheinlich, weil das Dentin sich wieder ausgedehnt hat durch Wassereinlagerung und es da keine Cracks mehr gab eventuell. Also es könnte so ein typisches Vivo-Vitro-Problem sein. Und ich sag mal, das klingt zwar mal fies, aber da macht wieder so ein XP-Shaper auch wieder Sinn, der nicht so extrem einen dicken Kern hat und sehr Cracks auslösen kann, die es gar nicht gibt. Ja. Aber das ist immer schade. Manchmal wünscht man sich, dass dann bestimmte Studien sich dann gleich auf bestimmte Instrumente fokussieren, aber es ist ja alles immer so ein bisschen Industrie gesponsert. Ja. Ich glaube, das Haupt-Highlight aber denn, also ich meine, das zweite Highlight neben Yoshi und das dritte Highlight war wahrscheinlich Autotransplantation, war natürlich Shannon Patel. Ich habe ihn ja auch schon in Berlin gesehen. Diesmal war sein Vortrag, also ich will nicht sagen, dass er eine große Klappe hatte, aber so ein bisschen offener, locker, da hat er ja teilweise wirklich gesagt in Berlin, ja, also manchmal super schwierig, wenn da Leute im Raum sitzen, die man im Prinzip sagen muss, dass ihr Lebenswerk an Studien kaputt gemacht wird, weil das ganze Zeit sich nur auf 2D-Aufnahmen, wie soll ich sagen, bezieht und 3D ja viel besser ist. Effektiv nach Shannon und Patel macht man eh fast nur noch die DVTs. Obwohl er auch eine interessante Sache gesagt hat, denn ich habe mit einem belgischen Endodontologen gesprochen und er meinte, er macht am liebsten DVTs, wo er auch immer, und das ist sehr spannend, nicht nur den Zahn, den er behandeln will, sieht, sondern auch die Gegenseite, um dann zu schauen, ob die symmetrisch sind. Weil dann meint er, kann er gleich Probleme sehen. Und deshalb gefällt ihm dann immer die verfügbare, wie soll ich sagen, Auflösung ist das falsche Wort, kommt auch dazu. Das sind einfach, er will bloß einen Kiefer wirklich drauf haben, in der hohen Auflösung. Und oft ist, wenn man ja einen ganzen Kiefer oder Ober- und Unterkiefer hat, also dieses typische 8x8, dass denn das so eine implantologische Auflösung ist, wo man als Endodontologe gar nicht so unbedingt viel erkennen kann. Ja? Und da meinte der Shannon, also hatte nichts mit dem Gespräch zu tun, dass bei über 40-Jährigen kann man das vielleicht noch hinbekommen, dass man sagt, okay, mach mal ein größeres Volumen, aber sonst muss man, gibt es keine richtige Rechtfertigung, zum Beispiel bei jungen Patienten so ein großes Volumen zu machen, was schon interessant ist. Denn obwohl er natürlich immer so ein klassisches Ding sagt, dass so ein normaler Zahnfilm 5 Mikrosievert hat, ein kleines CBTC 19 bis 44, wobei, wenn er irgendwie die Umdrehungszeit noch verstärkt hat, also Low-Dose-DVTs sind das ja, dann teilweise auch maximal auf 27 Mikro kommt, also wirklich irgendwie 12 bis 27 oder 15 bis 27, also drei Zahnfilme sind ein DVT, was natürlich sehr, sehr krass ist. Ja, also das ist, also ich glaube nicht, dass mein DVT, das ich in der Praxis habe, das Carestream 9000, ist, glaube ich, eher am oberen Rand von dieser ganzen Sievert-Sache, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und aber der Informationsgewinn ist natürlich enorm beim DVT. Und interessanterweise hat er auch so ein bisschen immer vitale Pulpertherapie erwähnt in seinem Vortrag, aber ich habe danach mal ihn gefragt und er selber hat dazu gar nicht die Daten, sondern eher seine Kollegen. Und im Prinzip hat er ja auch so eine Outcome-Studies gemacht, wo er dann immer vergleicht, wie ist der Erfolg bei 2D versus CBTC, also DVT. Und im Prinzip ist der gut bei einfachen Zähnen wie Frontzähnen, Prämolaren, da ist wirklich im 2D bei 93 und im DVT ist das bei 91. Aber bei Lahn ist es im 2D 90% Erfolg. Und im CBTC plötzlich nur 75. Und je größer die Kurvatur, desto geringer ist natürlich der Erfolg. Ja. Und interessant, er hat ja dann auch so ein bisschen ein paar Studien drin, wo er dann vergleicht, was ist jetzt besser, Single Visit Endo oder Multi Visit? Und anscheinend macht der Single Visit was aus, weil die Chance für eine Rekontamination ist natürlich nochmal geringer. Und der Sealer-Type scheint das Outcome zu beeinflussen. Und jetzt haltet euch fest, oder was heißt nicht, biokeramische Sealer sind anscheinend besser. Ich meine, die Ergebnisse sind noch nicht komplett ausgewertet, aber das ist schon spannend. Und er hat noch, natürlich nochmal seine Geschichte erzählt von dieser Singapur-Studie, wo sie direkt frische Kadaver genommen haben und vorher im 2D gescannt, dann durchs DVT gejagt und zum Schluss nochmal histologisch untersucht und dort im Prinzip dann nochmal das höchsten Evidenzgrad, den man haben kann, haben, dass sie sagen können, das DVT ist viel genauer und besser. Und teilweise hat er auch DVTs gezeigt, wo es relativ schnell, die Umdrehung relativ schnell war und die Qualität an sich nicht so gut, muss man klar sagen. Also, aber trotzdem hat er bestimmte Sachen, die, wie soll ich sagen, also lesbare Werte. Das war es dann quasi schon fast schon zu dem Kongress selber. Ich habe da noch den Anfang von Mark Awee gesehen. Ich fand es ja ein bisschen schade, dass ich nicht den kompletten Mark Awee-Vortrag sehen konnte. Aber ich habe dann den relativ frühen Flieger von Brüssel nach Berlin genommen. Lustigerweise war ich nicht der Einzige mit der Idee, sondern gefühlt alle Berliner Zahnärzte, die auf der Konferenz sind, waren auch in dem Flieger. Also von Charité-Leuten wie Kerstin Bittner, Jöra natürlich, Jörg Schröder, Mario Müller, Bernd Banks, alles Leute, die man als in der DGT Study Group rein und raus gehen. Es war auch interessant, dann bestimmte Sachen auch mitzubekommen in der Industrieausstellung. Zum Beispiel am Freitag gab es so einen Mittelblock, wo mir nicht so richtig gefallen hat. Und da bin ich so ein bisschen auf der Industrieausstellung hängen geblieben. Natürlich, das Flexion ist weiterhin gut. Ich konnte mir diese, ich habe den Namen vergessen, Vitero-Spiegel anschauen, die letztens auch bei Wurzelspitze im Blog waren. Im Prinzip habe ich da noch einen Preis erfahren, dass das zwischen 600 und 900 Euro kostet. Schon geiles System. Bisschen Kohle muss man hinlegen, aber ich glaube, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man verbringt mit Spiegel sauber machen, also einfach ein System, das Luft auf einen Spiegel pustet, natürlich hat man dann einen Schlauch dann wieder am Spiegel, was wieder nachteilig sein kann auf der anderen Seite, wenn keine Helferin oder ZFA den mehr sauber machen muss und man selber nicht sauber machen kann, spart man dann vielleicht auch Zeit, was den Preis vielleicht rechtfertigt. Dann ist auch das Programm von der Root Summit draußen. Es gab einen kleinen Root Summit Stand und der war direkt neben Meta. Ja, interessant. Eine, Elisabeth Cotti spricht über Cervical Resorption aus einer klinischen Perspektive. Gregory Bjorns, oder also einen, den man so ein bisschen kennt, der redet über Guided Endodontics. Es wird wahrscheinlich ein bisschen sponsored bei Sirona sein. Ja. Frederick Barnett, cooler Typ, Luxation Injuries. Dann Jenna Argueta spricht über ein interessantes Thema. Denn Root Canal Therapy oder Vital Pulp Therapy, interessanterweise bin ich mit ihm befreundet und habe mit ihm drüber gequatscht, weil ich weiß, dass er nicht so ein super Fan von Pulpotomie zum Beispiel ist, sondern eher so Pulp Capping oder Indirect Pulp Capping, wo ich mir dachte, so okay, das wird ja mal spannend. Und dann geht's weiter mit Josette Camaletti ist natürlich dann, Carlos Anza Portales, Improve Your Microscope to Improve Outcome. Gut. Shaw Schweger, Everyday Problem Solving, ne? Ist natürlich hier der Daniel, wie heißt denn, Cerny, Post-Endodontic Restoration als Endodontologe. Ja, und dann geht es nochmal Mario Zuolo, Retreatment Outcome, dass man das verbessert, und Steve Buchanan kommt, was natürlich spannend. Interessant ist, dass diesmal die, wie soll ich sagen, die einzelnen Vorträge eher länger sind, was ich ja gut finde, und dafür weniger. Und vielleicht kommt sogar noch einer dazu, aber es steht noch nicht ganz so fest. Das habe ich dann so zwischen den, wie soll ich sagen, so ein bisschen mit aufgeschnappt. Interessant war natürlich auch noch von den Anständen, waren natürlich die Frack Remover-Leute waren da, haben natürlich Werbung für ihr Gerät gemacht und sind auch ein bisschen gesagt, dass der Yoshi Loop natürlich im schlimmsten Fall ein Einmalinstrument ist und man hat dann, weiß was, $200 dafür ausgegeben. Bei MTA, nicht MTA, Meta Biomed war ich auch und die warten anscheinend jetzt noch auf die CE-Zulassung von ihrem neuen Sealer, der rauskommt, der auch premixed ist, und ich tippe mal darauf, dass er sehr inspiriert am FKG-Sealer sein wird. Dann, was auch interessant war, so ein chinesischer Hersteller, die so ein Mix aus Fragment-Removal-Instrument und Map-System hatten, das rein metallbasiert war. Metallbasiert, weil es natürlich den sterilisierbar. Anscheinend gibt es an der Uni Heidelberg oder Tübingen, ich habe es vergessen, das Problem, dass die gerne MTA-Applikator haben will, die nur aus Metall sind und nicht wie das Map-System Kunststoffkern haben, weil das hat so QM-Gründe. Und die haben jedenfalls so ein System. Und ich habe auch gehört, dass das einer in irgendeiner Form nach Deutschland einführen will. Sie hat mir natürlich einen Preis genannt von, weiß was, für 1000 Euro verkaufen sie es. Wo ich schon dachte, so, okay, das ist sehr ambitioniert. Ja, aber derjenige meinte gleich, dass 1000 Euro ist der vielleicht gewünschte Verkaufspreis. Die kauft es natürlich für weniger ein. Ja, aber interessant war, die hatte, das ist immer doof, wenn ich die sage, aber die Chinesin am Stand hat zum Beispiel, mit der habe ich mich unterhalten, was für Instrumente die herstellen. Die meinte natürlich, wir stellen auch für andere Firmen Nickel-Titan-Instrumente her. Ich darf natürlich nicht sagen, wer, wo ich mir dachte, so, oh. Und dann meinte ich so, na, was habt ihr denn für Control-Memory-Instrumente? So, naja, ich habe jetzt keine hier, aber wir haben auch welche im Programm. Wir können die auch in jeder Farbe machen. Ob Gold, Blau, Rot oder Grün ist kein Problem, was ich schon wieder lustig fand. Ich weiß natürlich nicht, für wen die produzieren und ob das stimmt, aber es ist schon interessant, dass sie so meinte, dass es Controlled Memory-Instrumente total einfach sind herzustellen. So ein bisschen paar sahen sehr aus wie Reciproplu, aber ich glaube nicht, dass VDW in China bei einer Subfirma herstellen lässt. Also ich meine, Kostendruck hin und her, so schlimm ist es glaube ich noch nicht. Dann fand ich es auch sehr spannend, ich hatte letztens war im Blog auch was, da wurde direkt der Gutter Remover von Hartzelt empfohlen. Und lustigerweise, der Erfinder von diesem Instrument war am Start von einer Firma, die Kohler Medizintechnik hieß. Also eine deutsche Firma, die sich darauf spezialisiert hat, bestimmte Instrumente herzustellen. Und die bringen eine neue Version von dem Gutter Remover. Schweineteuer natürlich, das Ding kostet ja 150 Euro. Ich wusste das gar nicht so, gebe ich zu. Und vorher wurde ja von Harzelt ja immer von einem Mitarbeiter selber per Hand hergestellt. Und jetzt haben die es geschafft, über CAD-CAM-Fräsung das herzustellen. Und sie meinte, dass allein das schon in der Produktion 28 Euro kostet, weil es so kompliziert ist. Somit kann man sagen, naja, dass der Preis irgendwo gerechtfertigt ist. Und die ersten 5 Vorserienmodelle, die sie dort hatten, davon haben sie 4 gleich in der ersten Stunde verkauft, was ja natürlich auch eine coole Ansage ist. Ja, also ich würde mal, es war, als Fazit kann man dann so sagen, die SE hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist man jetzt da sehr viel schlauer geworden? Ich weiß es nicht. Also ich meine, man kann natürlich sagen, viele Sachen kann man als so ein bisschen mitnehmen. Das ist wahrscheinlich die ganzen biokeramischen Sealer. Da gibt es zwar noch keine richtig guten klinischen Tests mit Long-Term Results, aber die scheinen zu funktionieren. Man muss mal an Shine und Pater denken. Man muss sich anscheinend nicht so viel Sorgen über irgendwelche Mikrocracks machen, kann fast jedes Instrument nutzen, was man will. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste ESE in Wien. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Es ist ja fast eine ganze Stunde geworden. Und es wird bestimmt mal bald wieder ein Podcast mit Jöran geben, der ja auch bei der ESE war. Vielleicht bekommt man noch mal was mit ihm zusammen hin, dass man dann noch mal über die ESE spricht, um den totalen Overkill zu haben. Also vielen Dank und ciao.